Herzlich willkommen bei On Air, dem Amateurfunk-Podcast. Heute zu Gast DC1TH, Theresa, die für 13 Monate ihren Arbeitsplatz an einen Ort verlegt hat, der mit normalen Telekommunikationsmitteln nicht mehr gut erreichbar ist. Hallo Theresa, danke für deine Zeit.
Hallo, danke für die Einladung.
Wohin genau ging denn deine ganz besondere Dienstreise?
Ja, die ging auf die Neumayer Station 3. Das ist auf dem Ekström-Schelfeis im Dronningmordland genannten Teil der Antarktis, also gar nicht allzu weit weg vom Südpol. Das ist ungefähr 2200 Kilometer vom Südpol weg am Rand von der Antarktis.
Neumayer 3, fällt mir jetzt ein, ist das historisch gewachsen am gleichen Ort, 1, 2, 3, oder gibt es da mehrere parallel?
Nee, genau, das ist historisch gewachsen. Es gab die Neumayer oder die Georg von Neumayer Station, das war die erste, die hatte noch keine Nummer. Und die war eine Röhre unterm Eis, die dann langsam eben im Eis versunken ist, bis dann irgendwann die Last obendrauf so schwer wurde, dass die Station aufgegeben werden musste. Das Gleiche gilt für die Neumayer 2 Station und die Neumayer 3 ist jetzt eben die dritte Station und die erste, die überm Eis steht.
Wie funktioniert die Anreise zu so einem abgelegenen Ort? Ich vermute, da wird es keine Direktflüge geben.
Nee, Direktflüge nicht, aber tatsächlich normalerweise mit dem Flieger. Es geht mit einem ganz normalen Linienflieger nach Kapstadt, von da aus dann nach Novo Runway, das ist dann schon in der Antarktis, das ist eine Eispiste, da können auch große Flieger mit Rädern noch landen. Und von da aus geht's dann nochmal 2,5 Stunden weiter mit kleinen Fliegern, die Skier unten dran haben, auf die Schneepiste der Neumayer Station.
Wie lange dauert so eine An- oder Abreise und vor allem wegen dem Wetter, ist das ganze Jahr über möglich?
Fliegen an sich, das sind ein paar Stunden nach die normale Reisezeit nach Kapstadt und dann 6 Stunden in die Antarktis und von da nochmal 2,5 Stunden. Also man könnte das in 24 Stunden runterreißen, aber das ist in der Regel nicht möglich wegen dem Wetter. Und für mich hat die Anreise sogar tatsächlich 4 Wochen gedauert, weil wir wegen Corona mit der Polarstern, mit dem Forschungseisbrecher runtergefahren sind. Da sind wir im Dezember in Bremerhaven losgefahren, waren Weihnachten vor Portugal, Silvester waren wir nicht weit weg vom Äquator. 2 Wochen später sind wir dann durch die Eisberge gefahren und dann noch ein bisschen durchs Eis gebrochen, durch das Packeis vor der Ankunft. Und genau, das war insofern eine ganz besondere Anreise.
War die Anreise schon Teil deiner Arbeit oder war das nur Transport und es hat sich so ergeben?
Also es war Arbeitszeit, aber es war nur Transport und hat sich so ergeben. Also wir hatten da kaum oder keine Arbeit auf dem Schiff. Also mal irgendwie hier was Kleines, da was Kleines. Aber wirklich gearbeitet haben wir dann erst an Neumayer. Also es war schon sehr bequem für uns.
Für wen genau beziehungsweise für welches Institut hast du diese Forschungsreise unternommen?
Also die Neumayer Station wird betrieben vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, kurz AWI. Ich selber war angestellt bei der Reederei Leis. Die berädert die Station und stellt das technische Personal.
Was genau sind deine Fachgebiete?
Ah, die sind sehr vielfältig. Also meine Hauptaufgabe war die ganze IT-Infrastruktur, also die Computer, die Server, auch die Funk- und Satellitenverbindungen, die Antennen und die Geräte und der Funkbetrieb. Weil die Position, auf der ich war, heißt historisch der Funke. Inzwischen ist es hauptsächlich die IT. Und da ist man dann auch der Helpdesk für alle Leute. Also wie komme ich hier ins WLAN oder der Drucker geht nicht oder ich brauche noch einen Adapter für mein Antennenkabel. Und zusätzlich macht man auch ein bisschen Wissenschaft, also zum Beispiel habe ich die Speicher der Hydrophone, also so ein Unterwassermikrofone ausgelesen, die hören im Rahmen vom Projekt Palaoa den Meeressäugern unterm Eis zu und also Robben und Wale vor allem, das sind ganz außerirdische Klänge, die man da hören kann.
Du hast mir deinen WAV-File geschickt oder ein MP3, hören wir da kurz einmal rein. Was genau haben wir da jetzt gehört?
Das war jetzt eine Rossrobbe, die macht so Sirenengeräusche. Und es hört sich total komisch an, aber es sind tatsächlich also wirklich die Robben, die man da hört.
Hast du einen Wal auch gehört?
Ja, tatsächlich haben wir ein paar Buckelwale auch mal gehört. Die hört man nicht so oft wie die Robben, aber ab und zu hört man das auch.
Hören wir da auch kurz rein?
Die Werdelrobben sind die Robben, die man am häufigsten hört. Die hören sich auch ganz charakteristisch an. Das können wir auch eben einmal anhören.
Okay. Das Ganze klingt sehr ausrüstungsintensiv und ihr seid ja nicht gerade ums Eck dort. War es möglich, nach Belieben Ausrüstung mitzunehmen oder ist man dabei limitiert? So als würde man ins All reisen.
Also das Allermeiste ist da oder wird gestellt. Die Fracht kommt einmal im Jahr mit dem Schiff in großen Containern. Also da ist, was man braucht, kann man mitnehmen. Und auch Privatgepäck kann man in so großen Alukisten, 80 mal 40 mal 60 Zentimeter, mitnehmen. In der Regel hat man davon irgendwie so 2 bis 5 Stück mit Privatgepäck. Nee, also einer von unseren Kollegen hat tatsächlich auch sein Fahrrad mitgenommen. Eins mit so dicken Reifen dran, dass man damit auch im Schnee fahren kann. Er ist damit ein bisschen rumgekurvt. Andere Leute nehmen zum Beispiel ihre Ski mit. Und das Allermeiste ist schon da. Also Zahnpasta bis Schokoriegel ist alles vorhanden. Da muss man selber nichts einpacken, höchstens irgendwie, wenn man seine Lieblingsbonbons oder so haben will.
Treibstoff wird ja sehr wichtig sein, ein sehr wichtiges Thema. Wie oft wird das nachgefüllt und wie schaut es da aus mit dem Verbrauch? Das ist ja alles, ich vermute mal, das wird Gas oder Öl sein.
Also das ist Polardiesel, der da getankt wird. Also sowohl die Fahrzeuge als auch die Stromgeneratoren von der Station. Und der wird auch mit dem Schiff in Containern gebracht und dann in Tanks an der Station gelagert, im Lager und dann einzeln an die Station gefahren, wenn die einen neuen Sprit braucht.
Wie sieht der typische Tagesverlauf auf so einer Station aus?
Relativ normaler Tagesverlauf. Morgens bin ich immer erstmal Frühstück holen gegangen. Dann habe ich mich damit an meinen Rechner gesetzt und erstmal die Tagesstatus-Checks gemacht, also geguckt, läuft die Datenerfassung, wie sieht der Netzwerkstatus aus, sind alle Außenstellen erreichbar. Da muss man da eben gegebenenfalls was reparieren oder die Wissenschaft unterstützen oder halt einfach die Probleme des Tages lösen. Ich hatte als Funke relativ wenig Routine, ich habe halt gemacht, was anfällt. Und das ist zum Beispiel bei den Wissenschaftlern teilweise anders. Also unser Meteorologe, der musste alle 3 Stunden raus, um Wetterbeobachtungen zu machen und einen Ballonstart zu einer vorgegebenen Uhrzeit. Und der war sehr durchgetaktet. Und ansonsten ist es auch mal banale Büroarbeit, E-Mails und genau, als Funker hat man auch immer Funkbereitschaft und muss halt den Funkbetrieb sicherstellen. Das ist gerade dann im Sommer relativ viel, wenn dann viel Flugbetrieb ist, dann muss man da immer mit den Fliegern funken, denen das Wetter durchgeben, das Aktuelle und solche Dinge. Dazwischen gibt's regelmäßig Mittagessen, dann das gemeinsame Abendessen und in der Regel haben wir versucht, uns die Abende danach für Freizeit freizuhalten.
Besteht die Crew aus unterschiedlichen Nationen und gibt's da eigentlich einen Kommandanten oder eine Kommandantin?
Also die Neumayer ist mal prinzipiell eine deutsche Station, aber im Sommer gibt es auch viele internationale Wissenschaftler. Zusammen mit den Technikern, die die Station dann in Schuss halten, sind das im Sommer so um die 50 Leute. Im Winter waren wir zu 10, die 10 Überwinterer oder auch Üwis genannt. Das müssen nicht unbedingt Deutsche sein, aber sie sollten Deutsch sprechen, sonst ist es schwierig, weil halt alle Schilder in der Station, alle Anleitungen, Beschreibungen und sonst was ist alles auf Deutsch und auch die Sprache am Abendessentisch ist Deutsch. Wir persönlich hatten einen französischen Koch dabei und eine Botanikerin als Wissenschaftlerin von der NASA. Aber die konnten auch beide Deutsch. Und der Stationsleiter im Winter ist in der Regel auch gleichzeitig der Stationsarzt. Der hat da so eine Doppelrolle. Und im Sommer gibt's noch einen Expeditionsleiter, der dann die ganzen Sommeraktionen koordiniert, weil da einfach nochmal viel mehr los ist.
Wie du geschildert hast, der Meteorologe, der muss regelmäßig raus und was überprüfen. Also es wird auch außerhalb der Station gearbeitet. Gibt's da spezielle Sicherheitsprotokolle, damit da niemand verloren geht?
Also man versucht Außenarbeiten soweit möglich, gerade die größeren, einfach bei gutem Wetter draußen zu machen. Das heißt vor allem bei wenig Wind, weil Wind ist in der Regel der limitierende Faktor in der Antarktis. Wenn es windstill ist, dann hat man eine super Sicht, dann fühlt sich auch alles wärmer an. Sobald es windig ist, sinkt die gefühlte Temperatur sehr stark und das heißt, es fühlt sich auch einfach gleich kälter an. Und wenn es dann genug Wind ist, dann sinkt auch die Sicht relativ rapide, weil der Wind dann den Schnee aufwirbelt und dann gibt's ganz schnell einen sogenannten Whiteout. Da kann man dann oben nicht mehr von unten unterscheiden, links nichts mehr von rechts und wenn es genug pustet, dann sieht man wirklich die Hand vor Augen nicht mehr. Dann läuft man natürlich Gefahr, dass man sich draußen verirrt und selbst von 50 Metern vor der Station einfach nicht mehr zurückfindet. Und damit das eben nicht passiert, geht man bei so einem Wetter nur mit GPS und Funkgerät vor die Tür, sollte man auch bei gutem Wetter immer mitnehmen, aber bei schlechtem Wetter geht man garantiert nicht ohne raus, damit man zur Not mit dem GPS-Signal die Station wiederfinden kann oder über Funk Bescheid sagen kann, wenn was ist.
13 Monate sind eine wirklich lange Zeit. Was gibt's so weit weg von zu Hause für Freizeitgestaltungsmöglichkeiten?
Ach, mal prinzipiell recht normal, normale Freizeitgestaltung. Also ich meine, klar, es gibt kein Badesee, aber dafür kann man einen Ausflug zur Pinguinkolonie machen und Pinguinküken angucken. Das ist schon sehr putzig. Ansonsten haben wir Brettspiele gespielt, Puzzle gemacht. Man kann Sport machen, es gibt eine Sauna. Wir haben Computerspielabende gemacht, gemeinsame. Man kann auch mit Familien und Freunden telefonieren. Und wir haben tatsächlich auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Also wir haben mal Verstecken auf der Station gespielt oder geschaut, wie lange Spaghetti zum Einfrieren brauchen draußen und also einfach viel gemeinsam im Team und was einem da halt so einfällt.
Polarnacht, Polartag. Wie hast du diese langen Zeitspannen hell oder dunkel empfunden? Ist das störend? Kommt man da aus dem Rhythmus oder gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich da schneller dran zu gewöhnen?
Also ich bin nicht aus dem Rhythmus gekommen, ich habe nur festgestellt, ich muss mir dann halt eher einen Wecker stellen, wenn mich quasi nicht die ersten Sonnenstrahlen dann irgendwann wecken. Also Polartag ist, da geht die Sonne ja überhaupt nicht unter und mit dem ganzen weißen Schnee und Eis ist es einfach unglaublich grell draußen. Also selbst um Mitternacht und bei bewölktem Himmel kann man da nicht ohne Gletscherbrille vor die Tür gehen. Das ist draußen immer nur blau und weiß oder halt einfach nur weiß, wenn der Himmel bewölkt ist. Und dagegen fand ich die Polarnacht total schön. Da gibt's viel mehr zu sehen. Man muss sich das nicht so vorstellen, als ob es ständig dunkel ist. Also ich meine, klar, es ist im Schnitt dunkler, aber mittags hatten wir immer Dämmerung und das sind dann total tolle Farben. Wenn dann die Sonne so knapp unterm Horizont steht, dann sieht man glutroten Himmel über Stunden mit den Silhouetten von den Eisbergen drin. Und wenn es dann wirklich ganz dunkel ist, sieht man Polarlichter und einen irren Sternenhimmel. Also ich fand die Polarnacht viel, viel schöner als diese viel zu grelle Polartag mit der Sonne.
Für Amateurfunker ist der Südpol ja wirklich ein begehrtes Sammlerobjekt, QSL-Karten und so. Hattest du viel Zeit für Funkbetrieb?
Also ich war nicht so riesig viel aktiv, aber zwischendrin habe ich das schon immer mal wieder geschafft. Wenn, dann war ich hauptsächlich über Q100 am Funken. Da habe ich viele Schulkontakte gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, mit Kindern zu funken, Fragen zu beantworten, da auch einfach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und das, was ich tue, in die Welt rauszutragen. Und das habe ich dann gelegentlich auch einfach mal so gemacht. Da gab es dann immer gleich riesige Pile-ups auf dem Satelliten, wenn da jemand spitz gekriegt hat, dass ich funke. Und genau, also prinzipiell gibt's da auch Kurzwelle, aber da war ich nicht so aktiv, weil die Bedingungen einfach nicht gut waren in der Zeit, wo ich da war. Da ist man nicht sonderlich weit gekommen.
Wie bist du eigentlich zum Amateurfunk gekommen?
Also ein guter Schulfreund, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, der tatsächlich auch schuld dran ist, dass ich in die Antarktis gefahren bin, weil der die Stellenanzeige gefunden hat. Der hat damals bei der hiesigen Amateurfunk-Jugendgruppe beim Ferienprogramm mitgemacht und sie so kennengelernt und hat mich damals eben schon gesagt, du Theresa, wäre das nicht was für dich? Das ist eine coole Truppe da, die basteln, das macht Spaß. Und dann hat er mich da mitgenommen und so bin ich da dazugekommen und dann eben hängen geblieben und bin seit vielen, vielen Jahren, da habe ich angefangen, als ich 12 war, mitgebastelt und mitgefunkt.
Lief immer alles glatt oder gab es auch mal Probleme mit dem Wetter zum Beispiel, wo dann nichts funktioniert hat? Kein Satellit, Kurzwelle, weiß nicht, habt ihr ein Langdraht oder ein Beam abgerissen?
Tatsächlich, erstaunlicherweise haben die ganzen Drahtantennen alle Stürme überstanden, die ich dort erlebt habe. Aber die Q100-Antenne, erstmal hat die der Sturm losgerüttelt, dann mussten wir einen Schulkontakt mit so einer provisorisch geschienten Halterung machen, wo dann so ein Imbusschlüssel einen Bolzen ersetzt hat, den dann ein paar Tage später der Ingenieur vernünftig ersetzen konnte. Das hat dann noch mal eine Weile gehalten, bis dann der stärkste Sturm in den Aufzeichnungen der Neumayer-Station, also mit Windgeschwindigkeiten knapp 200 km/h, Böen über 200 km/h, die Q100-Antenne dann leider zerstört hat. Und das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis Ersatz in stabilerer Ausführung im nächsten Sommer installiert werden konnte. Und ansonsten muss man mal irgendwie eine Antenne, die sich verdreht, ausrichten. Also zum Beispiel die Richtantenne zum Pinguin-Observatorium, die musste ich nach dem Sturm auch wieder hindrehen. Und ansonsten, Dinge gehen einfach kaputt. Also so bis minus 30 Grad ist in der Regel noch alles in Ordnung. Unter minus 40 streikt dann auch einfach mal was. Also da ist mal die Verbindung zu einem Messfeld abgebrochen, weil wahrscheinlich einfach die Elektronik zu kalt geworden ist. Und als es dann wärmer wurde, kam sie wieder. Zum Glück hatten wir da noch ein Kabel als Ersatz. Aber sowas, ja, passiert dann einfach schon in der Antarktis.
Das heißt, ihr habt rund um die Station Messpunkte, wo du sagst, die Pinguinbeobachtung etc. Wird das mit Richtfunkstrecken gelöst?
Teilweise ja. Also zum Beispiel eben das Pinguin-Observatorium hat eine Richtfunkstrecke. Auch das Spurenstoff-Observatorium, das die Luftqualität beobachtet, und das Magnetik-Observatorium, die haben Richtfunkstrecken. Meteorologie hat eine WLAN-Strecke oder eben ein Kabel. Und andere Stationen funktionieren autark, da muss man dann hinfahren, um die Speicherkarten rauszuholen, eben zum Beispiel diese Hydrofone.
Die große Frage dann, die alle sicher interessiert, was war das erste Gericht, das du dir gekocht oder bestellt hast, dass du endlich wieder zu Hause warst?
Also das war noch auf der Heimfahrt. Wir hatten ja ein paar Tage Aufenthalt in Kapstadt auf dem Weg zurück nach Hause, und da sind wir dann eben auch mal essen gegangen, und das Erste, was ich mir da besorgt habe, war eine gute italienische Pizza aus einem richtigen Pizzaofen. da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und ansonsten war auch ein essenstechnisches Highlight, als die erste Obstlieferung mit dem Flieger nach dem Winter wieder an der Station ankam. Weil da waren die letzten Äpfel schon mehrere Monate aufgegessen, und wir hatten zwar noch frisches Gemüse aus dem Gewächshaus, also Gurken und Tomaten und Paprika und Kräuter und sowas, das hatten wir zum Glück alles aus dem Gewächshaus. Aber so richtiges Obst, das hatten wir nicht. Und dann kam eben so ein großer Obstkorb mit dem ersten Flieger, und dann haben wir erstmal alle Überwinterer zusammen eine große Schüssel Obstsalat gemacht.
Theresa, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das alles näher gebracht hast. Klasse, Dankeschön.
Ja, gerne doch.